Magazine S マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist ABS Magazin. Heute mit einem neuen Kollegen, den ich ganz große Ehre für mich, dass ich ihn heute begrüßen darf. Der Steven ist hier bei uns. Einen wunderschönen guten Tag, Steven. Hallo.
Guten Tag. Hallo, Dada.
Ja, wir gehen mal direkt zu unserem Thema, was wir heute haben. Und zwar haben wir, oder Entschuldigung, was hast du vorbereitet, Steven?
Ja, und zwar wollen wir heute gerne das Blockupy-Festival nachbereiten, das vom 20. bis zum 23. November 2014 in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Ja, dieses Festival umfasste ja ein großes Programm, was man so in den Nachrichten und im Fernsehen vielleicht mitbekommen hat. Das waren die Bilder von der Demonstration, die samstags stattgefunden hat, bei der ja auch einige Aktivistinnen irgendwie den Zaun zur EZB überstiegen haben. Aber das soll gar nicht so unser Schwerpunkt sein heute. Wir wollen eigentlich mehr über zwei große Podien berichten, die stattgefunden haben, auf die Inhalte eingehen, die dort diskutiert wurden.
Dann werden wir wahrscheinlich direkt auch anfangen, oder?
Das können wir machen, genau. Ja, zum Einstieg würde ich erstmal kurz berichten vom Eröffnungspodium, das donnerstags abends stattgefunden hat im Gewerkschaftshaus. Das hat dort stattgefunden unter dem Motto oder unter der Überschrift Die Macht und ihre Plätze, Streifzüge durch ein linkes Europa. Dann gab es verschiedene, also einen Eröffnungsvortrag von Kostas Doucinas von der University of London. Und danach eine Podiumsdiskussion, an der auch Andrea Ypsilanti teilgenommen hat, die ja bekanntermaßen, denke ich mal, aus dem linken Flügel der SPD kommt. An diesem Tag aber vor allem als Vertreterin des Instituts für Solidarische Moderne gesprochen hat.
Interessant ist es ja eigentlich auch für Blockupy zu sagen, dass das ja ein großes Bündnis ist.
Ja, das sollten wir vielleicht vorher nochmal sagen, genau, bevor wir direkt einsteigen.
Ja, also es ist ein Bündnis, ein Netzwerk von verschiedenen, ich sag mal, Gruppierungen. Dazu gehören Parteien,
Gewerkschaften.
Genau. Dann gibt es No Troika zum Beispiel gehört noch dazu.
Mhm. Ja. Das ist hier eine Gruppe in Frankfurt, genau, die da auch viel vorbereitet. Und ja, man kann ja sagen, also Blockupy ist ja ein, also versteht sich selbst als ein transnationales Bündnis und da sind viele Gruppen aus ganz Europa auch mit dabei.
Genau. Bundesweit vor allen Dingen gibt es einige sogenannte Blockupy-Babys, die sich in bundesweiten Städten hier auch verbreitet haben und sich auch organisieren in einer ähnlichen Form wie das Blockupy hier in Frankfurt.
Blockupy hat ja das erste Mal auch 2012 in Frankfurt stattgefunden und ist ja im Prinzip so ein bisschen hervorgegangen aus der Occupy-Bewegung, die ja vor der Europäischen Zentralbank hier in Frankfurt auch, ist gar nicht, ich glaube, 10 Monate lang kampiert hat.
Ja, Oktober bis August.
Blockupy war dann das erste Mal eben 2012 und damals war das auch angesetzt für mehrere Tage und da hatten wir das ja erlebt, dass die ganzen Aktionen, Demonstrationen und so, die stattfinden sollten von, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag bis Freitag, dass da sehr viel verboten wurde und eigentlich so das ganze Bahnhofs- und Bankenviertel abgeriegelt war polizeilich und es gab da viele Zugangskontrollen das war damals irgendwie schon ein großer Skandal, kann man schon sagen.
Etwas also, rabiater.
Ja, genau. Also da wurde dann schon so die Frage irgendwie aufgestellt, wie das so ist mit Grundrechten, Demonstrationsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Genau. Und ja, da durfte dann damals samstags eine Großdemonstration stattfinden, bei der waren auch irgendwie, ich glaube, damals über 20.000 Menschen.
Ja, es waren, glaube ich, 13.000, 14.000.
Ja? Ja, okay. Und im Jahr darauf gab es dann wieder eine Veranstaltung, also 2013 war das, mit einem großen Camp und da kamen auch schon die Leute aus ganz Europa angereist dafür und ganz Deutschland und da gab es dann zwei Aktionstage halt mit verschiedenen Schwerpunkten. Das war dann einmal dieser Wem gehört die Stadt Schwerpunkt, also Kämpfe um eine soziale Stadt. Dann gab es das Blockupy Airport, wo es vor allem hier am Flughafen um die Abschiebepolitik und um ja die Festungspolitik Europas, also wie das genannt wird, ging, also der Umgang Europas mit Flüchtlingen.
Dieses Jahr ist ja eigentlich auch ein ganz anderes Thema letztendlich. Also es ging so ein bisschen um Europäische Zentralbank, die Eröffnung. In dem Falle ist es ja eigentlich ein Umzug, zumindest hat das Blockupy so präsentiert. Unabhängig davon, von der EZB, gab es eigentlich auch ein Überthema, ne, worüber wir eigentlich heute auch berichten wollen.
Überthema, ich denke, man kann das so zusammenfassen, auch mit dem Motto, dass sich Blockupy ja selbst gibt. Sie sagen ja, Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie, wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus. Dieses Festival, das jetzt stattgefunden hat, das war jetzt im Prinzip so gedacht als so ein Übergang, weil eigentlich hätte die neue EZB ja jetzt eröffnet werden sollen in diesem Spätherbst, Winter 2014. Das Datum wurde verschoben und die Organisatoren haben sich jetzt stattdessen halt dafür entschlossen, dieses Festival zu veranstalten, um eben verschiedene Akteure und Aktivistinnen wieder nach Frankfurt zu holen, um halt gemeinsam auch an der Strategie weiter zu diskutieren. Und ja, ich habe diese Veranstaltung ja besucht und habe mir das ein bisschen angehört und würde sagen, es drehte sich hauptsächlich eigentlich um ja ein Hauptthema, und zwar das Verhältnis von Bewegung und Partei. Da ja jetzt im Zuge dieser Krisenentwicklung der letzten Jahre seit 2008 in Spanien und in Griechenland zwei linke Parteien hervorgegangen sind. In Spanien jetzt Podemos, ziemlich neu, und in Griechenland Syriza. Und so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, wie das debattiert wurde in dieser Veranstaltung, könnte es ja durchaus sein, dass es im nächsten Jahr in Athen zu vorgezogenen Neuwahlen kommt, bei denen es durchaus möglich ist, dass Syriza als linke Partei an die Macht kommen könnte. Ja, da gibt es natürlich Vorstellungen darüber, was das dann bedeuten würde, also für Griechenland, aber auch für Europa, wenn eine linke Partei an der Regierung ist und ob sie einen anderen Einfluss haben könnte auf die europäische Austeritätspolitik. Austeritätspolitik, also um das kurz zu erläutern, also das ist ja eigentlich der Hauptkritikpunkt des Blockupy-Bündnisses, dass diese Politik, die dort betrieben wird, eben zur Verarmung von großen Teilen der Bevölkerung führt, vor allem in diesen südlichen Ländern wie Griechenland, Spanien. Ja, und dagegen wird diese Kritik gewendet. Und also ich denke an der Stelle, bevor wir jetzt zu Andrea Ypsilanti noch mal kurz kommen in dem Vortrag, worüber ich ja auch gerne sprechen wollte, weil ich das ganz interessant fand, passt an dieser Stelle vielleicht etwas besser ein kleiner Interview-Ausschnitt. Und zwar habe ich da am Sonntag schon nach den Veranstaltungen ein paar Menschen interviewt, und das ist jetzt Thomas Seibert. Er ist Philosoph und Mitarbeiter bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, also an diesem Montag, da hieß es irgendwie schon, also so im Zuge dieser Wahlen, Athen sei für die Linke das neue Moskau. Ich habe ihn dazu gefragt, was er von dieser Aussage hält.
Also der Satz, Athen ist das neue Moskau, ist natürlich mit einer gehörigen Portion Ironie gesprochen. Das ist auch gut so. Diese Ironie vorausgesetzt, ist er tatsächlich richtig. Nicht in dem Sinne, dass in Griechenland entschieden werden könnte, was künftig in Europa Politik sein wird. Das sicher nicht. Dazu hat Griechenland gar nicht die Kapazitäten und ist auch nicht in der Lage. Aber die Auseinandersetzung um Europa ist tatsächlich in gewisser Weise auf Griechenland fokussiert. Und Griechenland, die Entscheidung in Griechenland, dort möglicherweise eine Syriza-Regierung einzusetzen, eine Regierung, die also versuchen wird, sich dem Krisenregime zu entziehen, das wird eine europäische Entscheidung sein. Das wird keine griechische Entscheidung sein. Und wir alle in ganz Europa werden aufgefordert sein, uns dazu zu verhalten, insbesondere erstens schon während des Wahlkampfs, weil es wird wie beim letzten Mal aus ganz Europa, das hat es massiv gegeben bei den letzten Wahlen, deutsche Medien haben sind in griechischer Sprache erschienen, mit der strikten Aufforderung an die Griechen, nicht Syriza zu wählen. Das wird verstärkt wiederkommen, darauf muss man vorbereitet sein. Der Wahlkampf in Griechenland muss in gewisser Weise ein europäischer Wahlkampf sein. Und ich glaube, dass die Situation kommt es zu einer Entscheidung zugunsten Syrizas, noch mal dramatischer wird, weil dann wird diese Regierung mit aller Härte angegriffen werden von den anderen Regierungen, von der gegenwärtigen Führung der EU. Und es wird in einer ganz neuen Frage an uns alle die Herausforderung gestellt, wie verteidigen wir die demokratische Entscheidung in Griechenland, wie verteidigen wir eine Syriza-Regierung. Und das wird eine Frage nach einer ganz neuen Politik sein. Und damit wird Politik auch von unten europäisch. In diesem Sinne ist Athen tatsächlich in gewisser Weise das neue Moskau, wenn man die Ironie mitdenkt, die dazugehört.
Das war Thomas Seibert. Ja, was er jetzt schon betont hat in diesem Interview, ist eben diese Notwendigkeit auch in anderen europäischen Staaten, das heißt auch hier in Deutschland, verstehbar zu machen, welche Umbauprozesse eventuell vollzogen werden könnten. Und das war auch irgendwie schon Thema an diesem ersten Abend donnerstags, was ich da auch in diesem Vortrag von Ypsilanti rausgehört habe, in dem sie halt auch betont hat, es muss so um so einen ja transparenten und nachvollziehbaren Umbauprozess irgendwie gehen innerhalb der EU, weil sie auch schon betont hat, dass es ja irgendwie sehr viele so nationalistische Perspektiven oder auch Argumentationen im Zuge der Krise gibt, die halt versuchen ja mit anderen Argumentationsmustern vorzugehen. Also Thomas Seibert sagt ja auch, die deutsche Presse hatte da irgendwie schon gegen Griechenland geschossen. Und ich denke, wir erinnern uns auch alle daran, wie im Zuge der Griechenland-Krise die Bild-Zeitung getitelt hat mit Dingen wie wir zahlen nicht für die faulen Griechen oder die Spanierinnen machen Siesta und wir bezahlen dafür. Also das ist ja irgendwie in der Alltagssprache und so in massenmedialer Verwertung kommen ja häufig schon diese nationalistischen Argumentationsformen auf, ja. Und das heißt, da gilt es halt dem irgendwie transparente Argumentationen für die Notwendigkeiten von Umbauprozessen entgegenzusetzen. Mhm. Naja, und eben da wird das halt so gesehen von den Akteuren von Blockupy, dass eben Syriza und Podemos jetzt Optionen sein könnten, um diese Veränderungen, Transformationen der Ökonomie herbeizuführen. Ja, in diesem Verhältnis von Staat und Bewegung, wie das diskutiert wurde, im Prinzip so an Herr Andrea Ypsilanti so ein bisschen erzählt aus dem Nähkästchen der Politik und hat dann halt auch immer wieder betont, also selbst wenn es jetzt hier in Deutschland Parteien geben würde, vielleicht auch die SPD irgendwie sich rückbesinnt auf linke Traditionen, wie sie das gesagt hat, sie hätte da die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Mhm. Und dann würde das aber nicht automatisch bedeuten, dass die Regierung auch diese Macht zum Umbau hätte. Und zwar insofern, als dass sie ja an sehr viele Verträge gebunden ist, an Gesetze, die gemacht wurden, an Institutionen, die bestehen. Das heißt, es muss irgendeine Form von Zusammenarbeit zwischen Bewegung und Partei geben, da diese Bewegung, die auf der Straße ist, die Partei vor sich hertreiben muss mit ihren sozialen Forderungen und die Partei dann ja darauf eingehen muss.
Es gab ja auch immer wieder diese Frage oder in der Vergangenheit etwas öfters, wie wäre das denn, wenn in Deutschland eine linke Partei regieren würde und wäre das überhaupt möglich? Also eher in die Richtung, dass die Linke oder der linke Flügel in Deutschland, da gibt es natürlich mehrere Optionen, auch die wären wahrscheinlich gar nicht in der Lage, so ein Land zu führen. Interessant ist es, dass man es gleich vernegativiert, ne, dass man dann so einen Angriff macht, weil welche Gründe gäbe es denn, nicht zu tun? Und ich denke, jede Partei, die irgendwie in die Regierungsposition landen würde, hätte und würde natürlich auch dementsprechend ihre Qualitäten ganz anders formen oder auch dann verwirklichen, in Diskussion bringen etc.
Wir können da vielleicht an dieser Stelle jetzt auch mal reinschalten in einen Abschnitt von der Veranstaltung, die dann am Freitagabend stattgefunden hat, unter dem Titel 7 Jahre Krise in Europa, kontroverse Erklärungen und Perspektiven. Und zwar haben wir dort jetzt einen Ausschnitt vorbereitet. Das ist auf Englisch. Wir können danach das nochmal ein bisschen zusammenfassen oder zusammenzufassen versuchen. Mhm. Und zwar ist das Yannis Milios. Er ist von der TU Athen und gehört auch zur Partei Syriza. Genau, wir haben da verschiedene Abschnitte vorbereitet. Ich werde jetzt erstmal einschalten, der die Problem Problemstellung hinführt, seine Deutung der Problemstellung in Europa.
The problem in the European Union, the problem in the euro area, the sovereign debt problem, the problem of austerity is mainly political in nature. We need to change policies. We can't change policies as it has happened in the past. We have to fight for it. We need, first of all, in the crisis states, and especially in Greece, where it is a very good chance to change the government, to have a government of the left, who is going to follow a very different program, a program of redistribution of power and wealth, starting from behind, from below, who is going to promote democracy and to empower the movements. Because a left government, and in a broader sense, left political forces, will be only able to implement such an alternative political program only if they rely on and fight for people's mass movements in order to reshuffle the correlation of social and political forces to the benefit of the working majority.
ABS Magazin, seid ihr hier? Und zwar einen nicht kommerziellen Radiosender hier in Frankfurt. Wir sagen, ihr seid genau richtig hier bei uns. Und zwar geht's heute um das Thema Blockupy bzw. die Blockupy-Tage. Ab dem 20. bis zum 23. November lief das Ganze. Wir machen jetzt hier einen Überblick bzw. eine Nacharbeit. Beide waren wir vor Ort. Wir haben uns verteilt und verschiedenen Vorträgen und haben teilgenommen bzw. uns das auch mit angehört. Wir sind beim Freitag. Da ging es gerade eben erstmal um die Form. Was könnte denn in Europa passieren, wenn ja so ein Linksruck, also eine Art Linksparteien, angefangen mit Griechenland und vielleicht hören wir ja auch in Deutschland auf, dass Linksparteien an die Regierungsmacht kommen würde und was würde sich verändern oder wie könnte das aussehen oder ist das überhaupt notwendig und was wären die Konsequenzen?
Dazu haben wir ja gerade eben schon mal einen kleinen Interviewausschnitt gehört, beziehungsweise Vortragsausschnitt war das von Yannis Miljos von Syriza und der TU Athen, also der im Prinzip das auch jetzt nochmal ausformuliert hat, dass eben diese Notwendigkeit besteht, dass linke Parteien an die Regierung kommen. Und im Laufe dieses Vortrags hat er dann weiter geschildert, wie er sich das Ganze vorstellt. Und er sprach da eben auch davon, dass im Prinzip die bestehenden Institutionen Europas und also die Europäische Zentralbank hauptsächlich, aber auch private Banken und Konzerne im Prinzip als Institutionen fortbestehen könnten, dass aber ja im Prinzip durch andere politische Richtungen die Funktionen dieser Institutionen geändert werden könnten. Genau dazu würde ich jetzt auch nochmal eine Passage von ihm abspielen, was er dazu sagt, wie die Politik der EZB verändert werden könnte.
Now both the ECB and public debt function as mechanisms promoting austerity and neoliberalism. States, that is the people in every state, shall raise money in order that the state has primary surpluses which are going to be given back to the debtors. So we have to raise the sovereign debt question in the euro area as a whole, not only in Greece, but in the euro area and as a whole. And we shall demand in this context that the ECB functions in respect to the interests of the social majority. The ECB could acquire a significant part, let's say 50% or 60% of the outstanding sovereign debts in market prices of all the countries in the euro area and convert them into zero coupon bonds. That is, the ECB undertakes the interest burden of the debt of the European countries. The European countries have the debt, but they do not have to service it. For how much? for as much that is for 4 or 5 decades or 6 decades, unless this debt becomes only 20% of the GDP of its separate country. With this solution, no transfers will take place between individual states. Taxpayers in any European country, euro area country, are not going to be involved in the debt restructuring of any other European country. Debts will not be forgiven. Individual states will agree to buy them when they become 20% of the GDP, and the cost for the ECB is manageable. So this form of unconventional policy, which is a political matter, we have to push in order to have such solutions, is going to allow progressive governments to follow alternative policies. Policies with high spending in order to finance the welfare state without creating other debts. That is, we can escape from the debt trap if we give another role to the ECB.
Also um das jetzt nochmal kurz ein bisschen zusammenzufassen. Ich finde, also in dieser Passage wird das schon ziemlich klar, was da für eine Vorstellung besteht. Also es scheint der Syriza nach diesen Aussagen hauptsächlich darum zu gehen, im Prinzip mit der veränderten Politik diese Negativfolgen der Austeritätspolitik aufzufangen. Also er spricht ja irgendwie sehr viel vom Welfare State, also vom Wohlfahrtsstaat, der im Prinzip jetzt im Zuge der Krise abgebaut wird, also soziale Rechte werden abgebaut, Gesundheitsversorgung wird abgebaut, und was nach dieser Analyse irgendwie auch damit zusammenhängt, dass halt aufgrund der hohen Verschuldung und der Schuldenlast, die anfällt, eben diese sozialen diese Einsparungen gemacht werden müssen. Und zu dem, was wir jetzt davor auch schon gesagt haben, Funktionsänderung der EZB, gibt's eben an dieser Stelle den Vorschlag, also ich hoffe mal, ich habe da jeden Begriff richtig verstanden, dass die Europäische Zentralbank erstmal von allen Staaten, die in die Schuldenkrise geraten, 50-60% der Schulden übernehmen und einlagern. Also ich glaube auch mit sowas wie Eurobonds, was man ja häufiger schon mal gehört hat,
ja.
Dass dann diese Schulden aber irgendwie nicht vergeben werden, sondern dass die nach mehreren Dekaden zurückbezahlt werden. Und so wie ich das verstanden habe, war der Vorschlag der, zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Schulden 20% des Bruttoinlandsproduktes ausmachen würden. Also so, dass im Prinzip dann diese Rückzahlung problemlos möglich ist, ohne dass dabei gleichzeitig halt ein Sparprogramm gefahren werden muss, das halt den Wohlfahrtsstaat zerschlägt. Also ich denke, so irgendwie um diese Position so ein bisschen einzuordnen, das ist eigentlich schon so eine sehr sozialdemokratische, eigentlich würde ich sagen, also dass man versucht, eben das wohlfahrtsstaatliche Programm aufrechtzuerhalten, also ein bisschen Feuerwehr in der brenzligen Situation.
Und zuzüglich ist es ja eigentlich auch ein Ansatz, um diese Austeritätspolitik auch aufzulösen, weil die Basis von dieser Austeritätspolitik ist, dass halt eben genau diese Einschnitte, sozialen oder Wohlfahrtseinschnitte, dann auch für die Bürger zu spüren sind. Das ist auch die große Kritik eigentlich, dass genau an diesem Punkt gespart wird. Und um das nochmal abzurunden, weil vorhin hatten wir diesen Begriff. Und ich habe auch, ich war natürlich auch unterwegs im Blockupy-Tagen, und sehr oft kam diese Frage, ja, was bedeutet das eigentlich und woher kommt es? Stand auch auf Bannern und Plakaten auf der Straße, habe ich es auch gehört. Also es gab einige, die diesen Begriff auch noch nie gehört haben oder überhaupt geschweige zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Also es ist dieser große Sparpolitik, die betrieben wird.
Genau, und dazu haben wir dann jetzt eigentlich auch nochmal eine weitere Passage. Die schalte ich jetzt einfach direkt mal ein.
Going to ask a rhetoric question. For whom does the crisis continues to be very acute all these years in the European Union? And my answer is not for everybody, but for the working majority, for the social majority, and this has to do with the policies followed by the political and economic elites, that is, by the ruling classes, in the crisis. They have decided to, they have understood and decided to use the crisis as a chance in order to change the relation of forces in the European Union to the favor of their own interests, to in favor of big capital. And they have followed austerity policies, which leads to recession deliberately. They know, they are not fools. They know that austerity policies lead to recession. But it would be not rational, it would be unrational from their own class point of view not to use the crisis as a chance, not to use the effects, the results of unemployment in order to deepen unemployment, in order to make, to deprive the working classes of all the rights, to minimize the wage, to sell in very low prices public property to themselves, to the ruling classes, to the capitalist classes, to dismantle the welfare state. So the crisis is so acute in Europe because of the policies followed with the declared target to combat the crisis, but in reality to deepen the crisis of the many in order to gain power for the few.
Ich mache an dieser Stelle mal eine kurze Pause, um zu übersetzen, da das doch ein sehr langer Abschnitt ist. Und fände das sehr spannend, weil an dieser Stelle auch so ein bisschen eine Analyse auftaucht, wie diese Politik zu verstehen ist, die zurzeit stattfindet. Und Milos spricht hier von im Prinzip von einem Klassenkonflikt, also wie man das so auch aus der marxistischen Analyse kennt. Und er sagt im Prinzip, also es gibt so ein rationales Interesse, so der Kapitalklasse im Neoliberalismus, diese Krise jetzt auch zu nutzen, um ihre eigenen Interessen auch durchzusetzen. Also im Prinzip den Arbeiter in Europa in eine Lage zu versetzen, in der eben das Welfare System abgebaut wird und in eine Lage versetzt wird, in der im Prinzip auch jede Form von Arbeitern auch annehmen muss, die noch übrig bleibt.
Now, at this point, comes a contradiction. They cannot reveal, openly say, this strategy of theirs. They cannot say that these policies are class policies and we follow them in order to deprive you from your rights, from what you have gained all those years after the Second World War and so on, in order to construct a new European worker all over the continent, who will resemble more to, let's say, an Asian or a Chinese worker than to what we have learned to name the European social model, the social state, the worker as a social partner, as the capitalists themselves used to call the working classes in the period before the crisis. So, austerity is a rational policy, but it has a contradiction. It says, they say, the elites who follow this policy, that they follow the policy in order to cure the public debt problem, in order to cure the unemployment problem. They say that if the wage is being constantly diminishing, then there are going to be more people in there having a job and so on. But this is constantly proven wrong. So it's a historical conjuncture, a historical moment to seize this contradiction, having in mind that from their class point of view, they are following a rational policy, a rational for their class interests, but to exploit this contradiction in order to put forward our class strategy, our class program, the democratic and social reconstruction of the whole society.
Miloš hat da jetzt gerade noch mal weiter angesetzt an dem Punkt, was eigentlich die Austeritätspolitik noch mal feiner angeht. Also er setzt die zwei Klassen oder mehrere Klassen gegeneinander. Ne?
Genau, das ist ja im Prinzip so ja, klassisch marxistische Analyse, die hier stattfindet. Und es ist im Prinzip so, also er hat an anderer Stelle, die wir jetzt nicht vorgespielt haben, um das vielleicht auch nochmal ein bisschen einzuordnen, das auch nochmal erläutert, dass es ja auch eine ja, Kritik gibt, die sich jetzt irgendwie nur auf die Banken richtet und auf Finanzkapitalismus als das große Übel. Also wir kennen dieses Schlagwort, das ist die Gier der Banker. Die Banker ja wollen zu viel für sich haben, und er verneint diese Analyse als eine verkürzte und ja, erläutert im Prinzip, inwiefern ja dieser sogenannte finanzgetriebene Kapitalismus eben nicht finanzgetrieben ist, sondern die Gelder, Kredite von den Banken braucht, um eben ja sein Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, und dass das große Firmen, große Konzerne sind, also eben die Kapitaleigner, und ja, der Sinn des Kapitals im Kapitalismus ist es eben, sich zu vermehren, und Banken unterstützen das Ganze. Und insofern sagt er eben an dieser Stelle, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Geschichte diese Austeritätspolitik, die betrieben wird, unter dem Deckmantel Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, Leute wieder in Jobs zu bekommen und ja, im Prinzip diese Krisenerscheinungen, die jeden Menschen betreffen, auszuschalten, dass unter diesem Deckmantel eigentlich das Klasseninteresse der Kapitalistenklasse liegt, das eben so aussieht, dass mehr Kapital akkumuliert werden soll.
7 Jahre Krise Europa und eine Kontroverse jetzt vom Miloš, die wir jetzt hier erläutert haben. Wir haben den Freitag soweit jetzt erstmal abgeschlossen. Mhm. Und gehen über auf den Samstag. Am Samstag fand dann letztendlich am Mittag die Demonstration statt, also dieser große Marsch zur EZB. Ja, also klassische Demo, würde ich sagen. Und also ich würde einfach vom Gefühl her sagen, es waren jetzt nicht so viele Menschen da. Ich war relativ hinten, ich konnte es nicht im Überblick haben. Aber nach Angaben von der Polizei gab es 2000 und von den Veranstaltern 3000. Also irgendwas dazwischen wird es wohl gewesen sein. Es gab einen Übergriff, und zwar sind einige Aktivisten dann über den Zaun geklettert und haben dann irgendwie Farbbeutel rumgeworfen und 2-3 Zäune anscheinend auch zerstört. Das jetzt nur dazu. Eigentlich wollten wir uns gar nicht auf diese Demonstration konzentrieren. Die war so ein bisschen fast Nebensache, so Luftschnappen zwischendurch, zwischen den ganzen Vorträgen, mhm, um mal durch die Stadt zu laufen. Wir konzentrieren uns mehr auf den Inhalt des Festivals, und wir sind jetzt am Samstag. Steven, was ist passiert am Samstag? Wo warst du?
Ich war natürlich auch bei der Demonstration, ja. Und ja, am Abend war ich auch bei einer der Veranstaltungen noch, also es waren ja diverse Workshops. Den finde ich jetzt allerdings nicht so lohnenswert, um darüber zu berichten. Mhm. Aber wir könnten ja vielleicht nochmal so weitermachen, Samstagabend, also das Blockupy Festival hatte ja neben den Workshops auch noch ganz viel Musik- und Kulturprogramm. Wir hatten vorhin schon mal ein Lied eingespielt, das auch bei der Demo lief und bei dem auch einer der Rapper dabei war, die abends auch im Klapperfeld aufgetreten sind. Ja, und ich würde auch sagen, dass wir nochmal ein anderes Lied jetzt einfach einspielen.
Gerne, mal eine kleine Denkpause
genauso
für unsere Zuhörerinnen.
Ja, so eine Denkpause ist es nicht unbedingt, ja, ist auch ein Lied zum Nachdenken.
Aber und dabei grooven, finde, nachdenken
genau,
und grooven.
Und ich finde auch eine ganz gute Überleitung dann nochmal zu einem anderen Thema, denn es haben ja auch fünf mehrtägige Workshops zu verschiedenen Themen stattgefunden. Da haben wir uns nochmal einen rausgepickt, und zwar sind das die ja Gegenstrategien gegen rechte Bewegungen in der Krise. Mhm. Und ja, um das jetzt einzuleiten, würde ich vorschlagen, hören wir mal ein Lied, und das kündige ich jetzt auch mal an, weil ich finde, das ist eine tolle Sache, die man bewerben kann. Es gibt bei YouTube so ein Programm, Spuck auf Rechts nennt sich das, wo ganz viele verschiedene Rapper ihre Lieder gegen rechts aufzeichnen. Und genau, da legen wir jetzt mal mit einem davon los.
Künstler, Künstlerinnen, einige zumindest davon nicht jetzt komplett, waren auch an dem Samstag im Klapperfeld, im Fête Votre Jeu. Und ja, das ist so ein kleiner Einsatz von unserer Seite, weil wir nämlich bei diesem Thema sind.
Genau, so sieht's aus. Es gab ja mehrere Arbeitsgruppen, wie bereits gesagt, die über 3 Tage stattgefunden haben. Und eine dieser Arbeitsgruppen, die trug den Titel Neuformierung der Rechten als Schwäche der Linken, Abwehrkämpfe und rechter Rollback. Genau, in diesem Workshop wurde sich damit beschäftigt, inwiefern jetzt in ganz Europa Rechtspopulisten die aktuelle Situation nutzen, um ihre Kräfte neu zu gruppieren, ja, die Auswirkungen der Eurokrise auch zu nutzen, um ihre Positionen in das Feld der Debatten zu tragen und eventuell damit auch die offizielle Politik zu beeinflussen. Wenn wir erleben das ja auch irgendwie bei uns in Deutschland, wie mit rechtspopulistischen Positionen auf die Flüchtlingsthematik eingegangen wird, und ja, jetzt auch irgendwie in letzter Zeit mit so Demonstrationen wie denen von Hogesa in Köln das auch miterleben müssen, ja, wie im Prinzip so eine fremdenfeindliche Stimmung wieder aufkommt.
Zumindest ansatzweise, also ich denke, da gibt es einige, die immer noch dagegenhalten oder zumindest Kontra geben, warum eigentlich diese Lage nicht unbedingt so relevant ist, so eine Art von Politik, dass der eine Punkt und der andere vielleicht auch die Techniken und die pragmatischen, diplomatischen Wege, die eingenommen werden, wie so ein Rechtsruck oder ein rechtslastiges propagiert wird.
Ich meine, man muss ja sagen, also die Überlegung von Gegenstrategien, was ja irgendwie Thema dieser Veranstaltung auch war. Also ich denke, man kennt das ja klassischerweise so als Antifa-Feuerwehrpolitik. Also wenn irgendwo die Rechten aufmarschieren, geht man dorthin und blockiert. Also das ja in Frankfurt auch erlebt am 1. Mai im letzten Jahr, wo dann diverse Blockaden, also dann haben diese Gleisblockaden auch stattgefunden, um die Nazis daran zu hindern, nach Frankfurt zu kommen und
um ihre Rede zu halten.
Das ist ja irgendwie so diese klassische Politik, aber man sieht ja im Moment auch irgendwie so Strategien, dass die halt anders versuchen, auch so in die, in das Mittelfeld der Gesellschaft einzudringen. Ja, ich habe jetzt zu diesem Themenblock auch ein kleines Interview geführt mit Pani. Sie ist von einer antifaschistischen Gruppe aus Zypern. Und ich lasse da jetzt erstmal einen ersten Abschnitt davon laufen.
My group's name is Syspirosi Adaktom, and we are situated in Nicosia, Cyprus. What I think is that, first of all, we have considered that it's for some countries it's a different thing when we're talking about anti-fascism than for other countries. It has to do with how fascist are the groups that are in the country. So, for example, in Greece and in Cyprus, we have Nazis groups that are almost getting in the parliament. Whereas in Germany or in other countries, it's more far-right wing parties. It's kind of different how we can approach the interventions against fascism in different countries. Of course, we have made the connection between the economic crisis and capitalism with the rise of the right wing and fascism. But we're trying to go beyond that. When we're talking about interventions and how to deal with it, we're trying to go a step beyond that so that we won't be repetitive in just trying to say the same thing over and over, but try to pass a message that will be more, will have to do with more social issues than just that.
Also bevor wir gleich zu einem zweiten Abschnitt weitergehen, also eine kurze Übersetzung. Sie berichtet, dass im Prinzip die Situation von Land zu Land anders ist und betont, dass es in Zypern zum Beispiel keine klassische narzisstische Bewegung gab, wie das in Deutschland der Fall war, und dass deshalb dort auch anders überlegt werden muss, wie man damit umgeht, und sagt halt irgendwie, dass es für den Antifaschismus oder für die antifaschistische Bewegung wichtig ist, eben auch neben dieser bloßen Behandlung dieser Symptome, Rechtsradikalismus, auch eigene Strategien oder eigene Lösungen der sozialen Probleme anzubieten. Und ich denke, das ist dann eben das, was so im Rahmen des gesamten Blockupy-Festivals ja auch besprochen wurde. Andere Optionen. Und ja, ich schalte nochmal zu Pani rein. Sie hat mir auch noch ein bisschen berichtet, wie das denn aktuell in Zypern aussieht.
So we have a clearly Nazist group acting in Cyprus. And now they are getting quite big so that they can, they have already run in two or three election procedures and they are already having a big number so that they can get in the parliament, which is quite dangerous considering what happened in Greece. What we are doing in Cyprus is that we are constantly trying to expose them as Nazis because people don't really realize what that is. We have not experienced Nazism as other countries have. Mm-hmm. We didn't really have Nazism before, like at the time that it was here, for example, in Germany, we didn't have it. So mm-hmm. Now it's something relatively new. There is a massive, for example, racism against immigrants. They are stealing our jobs and things like that. And these people are offering a very immediate solution to that. We're just going in the streets, beating them up, trying to make them leave the country. So people are like, it is presented as an alternative for people who are, let's say, desperate because of the crisis, because mm-hmm. of the poverty, which is it's a weakness of the left to provide the left wing should provide a better alternative than that.
Jetzt hat es nochmal konkretisiert, auf jeden Fall, was das bedeutet in Zypern. Das ist ein anderer Ansatz wie in Deutschland. Also sie sagt ja auch, es gibt eigentlich keinen Rechtspopulismus in Zypern.
Ja, doch, Rechtspopulismus schon. Sie sagt, es gab keinen klassischen Narzissmus, aber jetzt gibt es eben diesen neuen Narzissmus. Und
genau.
Also so wie ich das verstanden habe, ist das auch so, dass da auf Zypern diese Gruppe irgendwie so eine Bruderorganisation von diesem Golden Dawn, also die goldene Morgenröte in Griechenland ist, die ja auch in Griechenland da massiv auf der Straße gegen Flüchtlinge mhm. und Migranten auch hetzen und halt auch brutal werden. Also die machen mhm. da richtige Hetzjagden. Also insofern sind das schon, also ja, neofaschistische, neonazistische Organisation.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben gerade noch ein paar Minütchen, Steven. Mhm. Das ist jetzt erstmal soweit. Wollen wir es gerade abrunden? Du hast noch ein Interview und es geht um Clara, die...
Genau, sie ist Aktivistin aus Frankfurt und ich habe sie eigentlich auch nochmal darum gebeten, in ihren Worten zusammenzufassen, wie sie das Wochenende erlebt hat.
Ja, ich war gleich am Donnerstag bei der Auftaktveranstaltung im Gewerkschaftshaus und es hat mich ziemlich überrascht oder auch beeindruckt, dass es so gut besucht gewesen ist. Ich fand die Veranstaltung selbst nicht so besonders, aber genau, dass da so viele Leute gleich gekommen sind, das war super. Und dann waren ja auch viele Leute da beim Festival. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist die Demo. Das hat ja total gut geklappt, da auch rüber zu klettern und auf die andere Seite zu gehen und bis zum Haupteingang der EZB zu gehen und dann mit so vielen, die ganz spontan sich entschlossen haben, über den Zaun zu klettern. Das war super. Und dann ein ganz anderes Bild zu erzeugen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann in Zusammenhang damit, dass wir jetzt das Eröffnungsdatum wissen, 18.03., das hat natürlich einen wahnsinnigen Schub insgesamt für das ganze Festival gegeben und ja, viel Power, denke ich, jetzt einzusteigen nochmal. Und das Festival war ja auch dafür gedacht, halt zum Tag X so eine Brücke zu schlagen. Das hat halt, glaube ich, sehr gut geklappt. Und workshopmäßig war ich in einem langen Workshop, wo es darum ging, international Strategien sich zu überlegen, wie wir nach der Eröffnung mit Blockupy weitergehen. Und das war schon eine schwierige Diskussion, das ist ja auch nicht so leicht zu beantworten. Und wir haben da eigentlich nochmal mehr festgestellt oder wieder festgestellt, dass wir viele Leute, viele unterschiedliche Gruppen und Bündnisse sind, die an unterschiedlichen Themen und Kämpfen dran sind und wie schwierig das ist, das zusammenzubringen und ja, überlegen weiter, wie das geht und werden uns auch weiter darüber hinaus, also über den 18.03. hinaus halt treffen und das international weiter zusammenzuführen und weiter oder breiter zu werden, weiter breiter zu werden.
Also die ganze Veranstaltung war von vornherein nicht in der Dimension geplant wie die beiden großen Blockupy-Manifestationen. Das war ja eine Art Vorveranstaltung, entstanden dadurch, dass die Eröffnung immer rausgeschoben worden ist. Wir haben also dieses Festival, diese Konferenz als Zwischenveranstaltung gemacht und waren jetzt wirklich von dem Erfolg überrascht. Es war besser, als wir das erwartet hatten. Es war auch mehr und alles das, wo wir gedacht haben, na, ob das denn mal klappt, auch das hat geklappt. Die Demonstration war sehr gut, einschließlich der kleinen Zuspitzung, die erfolgt ist. Die Workshops, die Seminare, die Arbeitsgruppen sind sehr gut gelaufen. Auch die, das war ein Wagnis, das wir eingegangen sind, über 3 Tage hinweg, 5 verschiedene Workshops über 3 Tage hinweg laufen zu lassen. Mit der Bitte an die Leute auch tatsächlich alle 3 Tage zu kommen. Auch das hat funktioniert. Ich habe selber an einem dieser 3-Tages-Workshops teilgenommen. Es war eine ganz konzentrierte Atmosphäre, sehr produktive Atmosphäre bis zum Schluss. Wir sind im Grunde alle Fragen angegangen, die wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantworten können. Auch das war gut. Wir haben diese Fragen vertieft. Wir haben erprobt, was es an Antworten gibt. Also zum Beispiel in der Arbeitsgruppe, in der ich war, ging es um das schwierige Verhältnis Bewegung, Partei, Straße, Institution und alles, was in den letzten Jahren sich in dieser Hinsicht verbessert hat, kam dort auch nochmal auf den Punkt.
Das sind doch mal Zukunftspläne, ne? Also 18. März hat sie erwähnt. Mhm. Das wurde sozusagen an dem Blockupy Donnerstag, das war glaube ich den 20. November auch bekannt, dass die Eröffnung oder 2 Tage vorher
ist. Ja, ich glaube Freitagabend bei der Veranstaltung.
Freitagabend, genau.
Von der wir auch die Ausschnitte hatten, ja. Wurde das am Anfang bekannt gegeben.
Das wird wahrscheinlich auch ein Thema hier bei ABS sein. Wir sind am Ende unserer Sendung. Es ist sehr, sehr knapp, das Ganze hier. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Steven. Eine wunderbare Kooperation, auch in Zukunft mit dir weiterhin hier berichten zu dürfen. Ihr wart hier beim ABS-Magazin. Hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Rahmen zumindest von diesen Blockupy-Tagen vermitteln. Ich denke, es waren noch viel, viel mehr Themen dabei, aber wir haben vorhin kurz gesagt, es gibt da noch 1-2 Themen, die wir vielleicht mit einer ganzen Sendung füllen können. Lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Steven. Alles Gute.
Ja, danke schön.
Bis dahin. Ciao.
ABS-Magazin. Nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.